Wir sind klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben. Herzlich willkommen zu Wir sind klasse. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Danke für euer Feedback. Wir freuen uns total, dass Tina jetzt Fans in Dortmund hat und Tanja eine Inspiration für ein paar jüngere Zuhörerinnen war. Und ganz genau darum geht es uns ja auch. Wir hören einfach mal zu, was Menschen wichtig ist, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen. Und wenn irgendjemand was für sich mitnehmen kann, dann ist es super. Ja, und heute bin ich im Süden, sitze mit Barbara Rüttenauer in ihrer Küche in München. Wir haben uns einen Kaffee gemacht und sprechen mal über Selbstständigkeit und wie es sich anfühlt, wenn man sehr jung sehr viel Verantwortung für eine große Kindertagesstätte übertragen kriegt. Barbara ist seit 38 Jahren Erzieherin, seit 30 Jahren Leitung einer großen Einrichtung. Sie ist Family-Begleiterin, hat eine Montessori-Qualifikation, ist Elternbegleitung zur Bildungsqualifizierung von Kindern und ganz nebenbei Mutter von einer wunderbaren Tochter. Sie liebt gutes Essen. Ihre Unabhängigkeit, liest unheimlich viel und möchte noch viel von der Welt sehen. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin aus dem Russischen und Französischen und mache Übertitel im Theater. Also was mich jetzt mal ganz zuerst interessiert, wie wird man denn mit 25 Jahren Leiterin? Also mit 25 Jahren habe ich ehrlich gesagt noch studiert und war noch irgendwo in irgendeinem russischen Club in Moskau und habe so ein bisschen nichts gemacht. Und du hast schon so viel Verantwortung gehabt. Wie kommt es denn dazu, dass man so schnell anfängt?
Also ich glaube, ich habe da klar, erstmal auch gar nicht selber damit gerechnet, ja. Mhm. Ich habe in dem Kindergarten das Vorpraktikum gemacht, bevor ich die Ausbildung gemacht habe.
Also ganz das Vorpraktikum, das heißt mit
vor
19
der Aus-
oder
nee,
so.
Vor der Ausbildung, bevor Aha. ich die Ausbildung, ja. da war ich 16, habe ich da das Vorpraktikum gemacht.
Ach süß.
Dann habe ich die Erzieherausbildung gemacht und dann habe ich in diversen Kindergärten gearbeitet und dann wurde ich von diesem Kindergarten eben angerufen und gefragt, ob ich nicht die Leitung übernehmen möchte.
Okay, da haben sie sich an dich erinnert, als du 16 warst.
Ja, also es waren da schon noch Kontakte da.
Du musst einen schweren Eindruck hinterlassen haben.
Anscheinend, ja.
Ja, okay, dann haben die dich angerufen, dann bist du gegangen.
Dann habe ich die Stelle angenommen, genau.
Das ist ja nicht ein bisschen Schiss mit 25?
Ach, brutal. Also,
das, aber hast gedacht, okay,
das
kaltes
war
Wasser.
Schon Adrenalin pur. Ja. Und vor allen Dingen, weil ja das Team, das ich damals als Vorpraktikantin erlebt habe, das war ja immer noch da. Also die waren ja alle älter als ich.
Das hast du gut.
Und dann habe ich praktisch als ehemalige Praktikantin dieses Team übernommen.
Wow.
Und das war schon eine krasse Herausforderung.
Ja klar, da musst du dir Respekt verschaffen, musst du dir einen Führungsstil überlegen, wie das funktioniert. Ne?
Ja.
Ist ja sowieso so eine Sache, ne? Wie du bist jetzt kein, also so bist sehr nett und zugewandt, du bist jetzt kein Chef, so, da musstest du dir wahrscheinlich eine Strategie überlegen, wie macht man das oder hast du eine begleitende Ausbildung gekriegt oder wie war das?
Also damals war das noch nicht üblich mit Supervision und Coaching, also da musste man sich schon selber durchbeißen.
Okay.
Und ja, das war schon ein langer Prozess, bis das rund gelaufen ist, ne, weil die Akzeptanz natürlich musste erstmal von mir erarbeitet werden, ne.
Ja.
Und ja, da gab's viele, viele Diskussionen und dann natürlich immer das, ja, wir haben das immer so gemacht und jetzt komme ich daher und sag, na, wir machen das jetzt aber bitte mal anders und also das war schon anstrengend.
Ja. Da hat sich auch in der Pädagogik ziemlich viel geändert, ne? Also in 30 Jahren hat sich ja ziemlich viel getan in so einem Kindergarten, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, wir haben damals viel mehr pädagogisch gearbeitet als heute.
Ehrlich?
Ich habe zwar ein großes Team jetzt, aber die Betreuungszeiten der Kinder sind länger als die der Kinder, die damals bei mir im Kindergarten waren. Die Leute sind nicht mehr so belastbar und die Kinder, die kommen
die,
auch...
Die Erzieher
sind, die Erzieher sind nicht mehr so belastbar und die Kinder kommen auch teilweise mit einem sehr herausfordernden Verhalten. Und das ist die Arbeit mit den Kindern heute ist viel anstrengender, als es damals war. Damals wurden die Kinder zum größten Teil nur einen halben Tag betreut, weil die Mütter mehr Zeit hatten. Es gab viel mehr Elternmitarbeit, viel mehr Aktionen, viel mehr Angebote. Wir haben eigentlich damals pädagogisch wertvoller gearbeitet als heute. Also wir müssen Fortbildungen machen zum Thema Partizipation, aber Partizipation haben wir früher eigentlich mehr gelebt als heute, weil wir viel mehr Zeit hatten und Lust hatten, weil die Kinder nicht so lange bei uns waren, das vorzubereiten und das durchzuführen. Und die Zeit haben wir nicht mehr. Wenn du 25 Kinder hast, die von morgens 7:30 bis 16:30 da sind, die sind auch gestresst und das macht was mit der Gruppe. Die Rahmenbedingungen, die wurden nie angepasst.
Jetzt hast du es praktisch mit zwei berufstätigen Elternteilen zu tun und die Kinder sind irgendwie 8 bis 9 Stunden da. Es ist eine Ganztagesbetreuung, aber es ist nicht so wie in Frankreich oder in anderen Ländern, wo das von Anfang an mitgedacht ist.
Wir sind schon sehr auf Kante genäht in unserer Einrichtung. Wir haben eigentlich zu wenig Räume, also Rückzugsmöglichkeiten gibt es kaum. Man hockt eben schon sehr aufeinander und das ist erschöpfend und ermüdend.
Und wenn du sagst, die Kinder haben so ein herausforderndes Verhalten, man liest ja oft in der Zeitung, dass sozusagen jetzt die Eltern sehr viel pädagogische Arbeit, das widerspricht sich eigentlich, weil sehr viel pädagogische Arbeit ja abgegeben wird in die Einrichtungen. Ne? Also so lese ich drüber. Ist es wirklich so, dass man sozusagen mehr an euch abgibt, an, weiß ich nicht, Ordnungssinn, Tischmanieren und weiß der Kuckuck was?
Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn ich überlege, die Kinder, die vor 30 Jahren im Kindergarten waren, die waren viel selbstständiger. Und die Kinder, die jetzt kommen, denen muss man eigentlich sehr viel noch beibringen, was für mich eigentlich so selbstverständlich ist, ja. Also jetzt ganz großes Thema auch, ja, eben Tischmanieren, Essen, sich alleine an- und ausziehen, so diese Selbstständigkeit. Und dann habe ich auch festgestellt, dass man den Kindern nichts mehr zumutet, ja. Die werden alle so in Watte gepackt, ja. Wir sind damals, als wir klein waren, alleine draußen gewesen, haben alleine gespielt und die Kinder, die heute draußen sind, die sind nur mit ihren Eltern draußen, die dürfen gar nichts mehr alleine machen.
Das heißt, das wirkt sich dann natürlich aus und die sind immer sozusagen in Obhut.
Sozusagen,
von
ja.
Von euch oder von den Eltern und das verändert sich.
Ja.
Wie reagiert man da drauf? Also kriegt man dann Fortbildungen oder wie reagierst du da drauf mit deinem Team? Oder wie funktioniert das, wenn du Leitung bist, du hast deine Leute, du hast irgendwie Erzieherinnen und wie hast du gesagt, Kinderpflegerinnen? Ne? Wie macht man das dann? Habt ihr ein Team-Meeting, wo du dann sagst, okay, ich habe die neue Gruppe gesehen, lass mal überlegen, wie wir jetzt mit den Begebenheiten umgehen oder wie machst du das?
Genau, wir haben jede Woche Team und da werden dann natürlich solche Sachen auch mit angesprochen und wir beraten uns da einfach gegenseitig und unterstützen uns und überlegen, was man machen kann, ja. Und das klingt jetzt so banal, aber es ist tatsächlich so, wir machen mit den Kindern zu Beginn des Kindergartenjahres Workshops. Und es sind jetzt keine Workshops, wo es um pädagogische Geschichten geht, sondern Workshop, wie ziehe ich mich an und aus? Was ziehe ich zuerst an?
Ja,
ja, also zuerst die Handschuhe und dann die Gummistiefel oder vielleicht doch erst die Matschehose und dann die Gummistiefel. Das ist schon ein bisschen verrückt.
Also ja. Das ist neu sozusagen.
Ja, das machen wir seit ein paar Jahren, dass wir so Workshops machen oder wie gehe ich richtig auf Toilette? Ja.
Ah, okay.
Was mache ich auf der Toilette? Wie ist es mit dem Händewaschen?
Also Erziehen zur Selbstständigkeit.
Genau.
Ja. Das ist ja ein bisschen auch dein Thema, sowieso Selbstständigkeit. Wir hatten uns nämlich eigentlich hier vorgenommen, wir reden jetzt nicht die ganze Zeit über den Kindergarten, nicht über andere. Wir versuchen in diesem Podcast über Barbara zu reden, aber das ist so schwer, wenn jemand schon mit 25 so viel Verantwortung für so viele Menschen nimmt, tritt der immer automatisch, flitscht der so ein bisschen in den Hintergrund. Aber Selbstständigkeit ist für dich ein unheimlich großes Thema. Ne?
Ja.
Ja, weil Ich meine, wir kommen aus einer Zeit, da haben jetzt Frauen nicht unbedingt alle, auch studierte Frauen gehen dann in Teilzeit oder wenn sie Kinder kriegen, du hast auch relativ früh ein Kind gekriegt, eine Tochter, dann setzen die mal aus oder kommen gar nicht mehr in den Beruf. Aber das hast du alles nicht gemacht, ne? Also nee. Du hast deine große Verantwortung ja eigentlich behalten. Du warst ja schon Leiterin, als du Mutter geworden bist.
Ja, dann ist Carina gekommen und dann habe ich 2 Jahre Pause gemacht. Und dann bin ich da wieder eingestiegen in dem Kindergarten.
Mhm. Genau. Und das war für dich aber auch klar. Und bist auch Vollzeit wieder eingestiegen?
Nee, erstmal mit 27 Stunden und dann habe ich peu à peu verlängert.
Ja, und das war für dich auch klar,
ja,
dass du wieder arbeitest?
Ja, unbedingt. Also ich hätte es nicht mehr länger zu Hause ausgehalten.
Mhm. Also dann erübrigt sich ja die Frage, ob dir dein Beruf Spaß macht.
Mein Beruf macht mir großen Spaß.
Ja. Ja. Mhm. Aha, weil ich auch so interessant finde bei dir, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass dich jemand mit 25 fragt, ob du so eine Leitungsstelle übernimmst. Das ist ja schon auch sehr viel finanzielle Verantwortung, administrative Verantwortung. Und du hast einen Lehrberuf, du hast nicht studiert, obwohl man das wahrscheinlich für die ganzen Tätigkeiten, die du so machst, die du mir erzählt hast, hätte man wahrscheinlich auch schon ein BWL-Studium fast gut gebrauchen können. Ne? Aber du hast Fachabi, du hättest auch studieren können, aber du hast das nicht gemacht, ne?
Nee.
Das war nicht dein Weg,
ne? Nein, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja nie gerne in die Schule gegangen. Und auch immer mit Bauchschmerzen. Und dann habe ich eben nach der mittleren Reife gleich die Ausbildung auf der Fachakademie angefangen, habe dann das Fachabitur mitgemacht. Und da hatte ich dann zum ersten Mal gute Noten. Es hat mir Spaß gemacht. Es waren super Leute. Wir hatten tolle Arbeitsgruppen. Wir haben viel miteinander unternommen. Und das war für mich super.
Aha.
Und dann bin ich ja eben gleich im Beruf. Und ich habe schon mal überlegt, Sozialpädagogik weiterzumachen. Ich hatte sogar schon einen Studienplatzzusage, aber in dem Moment, als ich die Zusage aufgemacht habe, habe ich so Schiss gekriegt und dann kamen wieder diese Magenschmerzen von der Schulzeit.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich pack das nicht. Ich mache jetzt einfach Karriere.
Ich mache jetzt einfach Karriere. Ja. Super, super Entscheidung. Ah, okay. Das heißt, du hast ganz bewusst eigentlich den anderen Weg eingeschlagen,
ja, genau.
den über die Lehre, was ja dann auch wohl der richtige war für dich, ne?
In jedem Fall.
Also du bedauerst es nicht oder so oder hängst irgendwas nach, du fühlst dich auch ausgelastet.
Im Grunde genommen, muss ich sagen, macht mir mein Beruf schon sehr großen Spaß. Er ist so vielseitig und man kann so seine Fähigkeiten ausleben und einbringen. Also wo hat man das schon?
Das ja, und du fühlst dich jetzt auch intellektuell nicht unausgelastet sozusagen?
Nein, auf keinen Fall.
Genau, weil du hast echt viel Finanz und Administratives auch, ne, was du machen musst, oder? Für so einen großen Kindergarten muss man ziemlich viel.
Ja, leider. Die Bürokratie hat zugenommen, muss ich sagen.
Mhm.
Und das ist ein bisschen anstrengend. Ich verbringe sehr viel Zeit im Büro.
Mhm.
Und natürlich habe ich auch Budgetverantwortung. Wir haben jetzt auch vor kurzem den Haushalt für 2024 gemacht und das Budget ist immer sehr knapp und da muss man schon ein bisschen schauen, dass man da so kalkuliert, dass man bis Ende des Jahres gut hinkommt.
Ah ja, okay.
Mhm.
Also gut, dein Leben ist so verlaufen, wie du bist. Du hast unheimlich viel Verantwortung, du hast dich hier total selbstständig, das ist dein Ding. Du lebst zwar in einer Partnerschaft, aber selbstständig und du hast auch eine Tochter und die hast du ja eigentlich auch. Jetzt tut mir leid da draußen, das Thema kommt immer wieder, aber das liegt, glaube ich, an unserer Gesellschaft, dass die Barbara auch alleinerziehend ihre Tochter großgezogen hat, ne?
Genau.
Du hast ja auch ein Studium ermöglicht.
Mhm.
Sie macht jetzt gerade ihren Master und möchte auch promovieren.
Ja.
Und wird sie auch, bestimmt.
Ja.
Wie ist das für dich? Weil das ist sozusagen meine Geschichte. Ich habe promoviert und frage mich immer, wie ist das für meine Mutter? Weil wir manchmal da so Reibungen haben und so. Ich kann nur leider diesen Podcast mit meiner Mutter nicht machen, weil das wird dann sehr persönlich. Würde ich aber gerne. Aber ich bin ihr total dankbar für alles, was sie für mich gemacht hat. Und ich frage mich immer, wie ist das aus der anderen Perspektive, wenn sozusagen deine Tochter immer weiter diese akademische Leiter hochsteigt? Was fühlt man da als Mutter?
Also ich bewundere das sehr, wie stringent Carina das durchzieht und auch sehr diszipliniert, muss ich sagen. Und ich bin natürlich mega stolz. Das ist ja logisch.
Ja. Du beneidest sie.
Nein, ich beneide sie in keinster Weise. Also ich bewundere sie daher, weil sie das wahrscheinlich macht, was ich nicht hingekriegt habe, weil ich eben immer so mit Bauchschmerzen alles, also diese Lernerei und dieses
ja. Nicht, dass sowas sagen wir hier nicht in dem Podcast. Du hast es nicht hingekriegt, du hast einen anderen Weg gewählt.
Ja,
und
stimmt.
Du leitest einen großen Kindergarten.
Ja.
Und du hast dir das ja auch alles ermöglicht. Also ich meine, das war jetzt für dich keine Frage. Du hast die Ausbildung finanziert.
Ja.
Das hast du eigentlich auch wieder.
Also ich habe ja schon geschaut, dass ich das finanziell hinkriege. Ich werde natürlich auch ein bisschen gesponsert von meinen Eltern. So ist es nicht, gell? Also ohne meine Eltern hätte ich das so nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja. Aber so wie es ist, ist es gut gelaufen oder läuft immer noch gut und ich bin eben froh, dass ich ihr das ermöglichen kann. Also sie hat zwar einen Job und verdient so ein bisschen ihr eigenes Geld, aber ich kann ihr noch was dazu schießen und sie kann sich einfach aufs Studium konzentrieren und auf die Lernerei und auf eben, jetzt hat sie ja den Master letzte Woche abgegeben, also die Arbeit. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja. Mhm. Ja, super. Was war dir denn wichtig in der Erziehung deiner Tochter?
Da war mir auch wichtig eben die Selbstständigkeit, ja. Einfach, ja, Dinge alleine zu bewältigen, alleine zu schaffen und auch, wenn man mal was nicht so toll hingekriegt hat, die Konsequenzen auszuhalten, ja. Also, kleines Beispiel ist, die Carina hat es nicht so gerne gehabt, wenn ich sie gefragt habe, wie lief's denn in der Schule oder was gibt's denn Neues und hast du Hausaufgaben und sowas. Das war nicht so, da war die Carina nicht gut auf mich zu sprechen. Und das war für mich wahnsinnig schwer, das auszuhalten, auf diese Fragen keine Antworten zu kriegen. Mhm. Ich habe nie gewusst, was eigentlich so an Themen in der Schule da waren. Ja, also was da in den Fächern besprochen wurde oder wie weit sie ist. Das war für mich ein Wahnsinn. Ich musste das aushalten.
Mhm. Das heißt, also du hast nicht mit ihr jetzt aktiv diese Schullaufbahn begleitet?
Null.
Sie hat das alles allein gemacht?
Alles alleine. Ich habe die Carina nie bei den Hausaufgaben begleitet. Also sie hat da alles alleine gemacht.
Hättest
und das
du das
meine
gewollt?
Ich,
hättest du es gewollt?
Nein,
oder hast du's,
nee,
du
nein
hast es
weil
bewusst
ich bin,
zu hin erzogen.
Ja, ich, weil ich der Meinung bin, wenn ein Kind aufs Gymnasium geht und nicht in der Lage ist, seine Hausaufgaben alleine zu bewältigen und auch sich selbst zu organisieren, dann ist es fürs Gymnasium nicht geeignet.
Mhm.
So sehe ich das. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass die Carina eben immer alles alleine gemacht hat, dadurch war sie auch in der Lage, ihr Studium zu bewältigen, weil sie sich selbst organisieren konnte.
Hast du denn irgendwie, als dieses Studium dann anfing, der Soziologie studiert, hast du da noch irgendwie mit begleitet oder hast du da noch irgendwie...
Nichts. Das hat die Carina alles alleine bewerkstelligt.
Mhm.
Also sich da einzuschreiben, anzumelden, den Stundenplan sich zu gestalten und so weiter. Ich habe mich da in 0,0 eingemischt. Das hat sie alles alleine gemacht.
Und wie war das dann für dich, als sie gesagt hat, sie würde jetzt gern promovieren? Das ist ja dann praktisch der wirklich entgegengesetzte Weg zu dir, sozusagen weiter in die Wissenschaft, weiter in die Forschung. Wie war das für dich?
Ich habe mir da gedacht, oh Gott, das Kind, das gibt ganz schön Gas.
Ja. Was einen ja nicht wundert bei der Mutter, ehrlich gesagt. 30 Jahre schon hier so einen Betrieb leitet. Ja, es gibt ganz schön Gas.
Ja, und ja, fand ich auch so, dass ich mir gedacht habe, dass es sich jetzt der Herausforderung auch noch stellt, weil das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, dass sie tatsächlich die Lust hat, da sich noch weiterzuentwickeln. Mhm. Das finde ich schon irgendwie Wahnsinn.
Ja, ja. Macht dich stolz.
Total.
Du freust dich schon auf die Feier, auf die Promotionsfeier.
Natürlich. Ich fange schon mal sparen an. Ich muss schon was hermachen.
Ah, ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn du so Carinas Leben betrachtest, so mit Auslandsjahr, Erasmus, ein halbes Jahr Wien und jetzt weiter wahrscheinlich internationale Konferenzen oder so, ist das was, was du auch gern gehabt hättest oder was du einfach nur so betrachtest und dir denkst, schön, freut mich für sie?
Also genauso, ich betrachte es so und finde es schön, ja.
Ja?
Ich finde es toll, dass sie das macht, ja. Ich glaube, ich hätte mich das gar nicht getraut in dem Alter.
Ja, naja, gut, du hast dich in dem Alter getraut, die Leitung für einen riesigen Betrieb zu übernehmen.
Stimmt.
Ich meine, das hätte ich mich nicht getraut, wollte ich mal sagen. Ja?
Na, ich finde das auch mutig, also...
Mhm. Es ist ja auch mutig, ja, eigentlich. Das ist sozusagen eine Geisteswissenschaft, in eine Wissenschaftskarriere einzusteigen. Die ist nicht leicht. Das ist ein Weg, der ist nicht klar. Es ist nicht klar, wohin das geht, wo das endet oder so, sondern dafür braucht man wirklich ein bisschen Selbstbewusstsein, was sie ja offensichtlich von dir mit auf den Weg gekriegt hat. Das ist ja das, was du ihr gegeben hast, dass sie sozusagen diesen Mut hat und dann auch den Rückhalt wahrscheinlich, ne? Entfernt dich das alles von ihr oder kannst du noch begleiten oder was ist das für ein Gefühl für dich? Oder hast du manchmal das Gefühl, jetzt verstehe ich nicht mehr genau?
Entfernt würde ich das jetzt nicht sagen. Also wir sind trotzdem auch, trotz der Distanz, glaube ich, schon sehr nah. Aber das sind zwei Lebenswelten, ja. Also die Carina hat ihr Leben, macht ihr Ding. Und das soll sie auch, das ist auch gut und wichtig. Und ich habe halt hier mein Ding und mein Leben und meinen Job. Und sie ist einfach erwachsen. Ne? Mhm. Das ist ja kein, also sie wird natürlich immer mein Kind bleiben, aber sie baut sich jetzt ihr eigenes Leben auf. Und das ist ja völlig normal und in Ordnung.
Das ist schön. Das ist beruhigend auch irgendwie, dass es so ist.
Ja.
Das heißt, du kannst es einfach so betrachten. Wie ist denn das? Ich hatte ein Gespräch mit einer jungen Frau, die träumt davon, Erzieherin zu werden und möchte auch ihren eigenen Kindergarten aufmachen und so. Und wir haben schon gesprochen, dass sie dich vielleicht mal anrufen kann. Es gibt ja jetzt einen Mangel an Erzieherinnen. Würdest du diesen Beruf empfehlen? Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die das machen möchten? Oder würdest du es anraten? Oder?
Also, wenn jemand Lust hat, diesen Beruf zu machen, dann soll er ihn unbedingt machen. Weil in dem Wort Lust steckt ja auch Leidenschaft drin. Und wer ihm eben diese Lust und diese Leidenschaft mitbringt, der muss sogar diesen Beruf machen.
Ja?
Ja. Ja. Weil wir brauchen solche Leute. Ja.
Ja.
Unbedingt. Und ich muss mal sagen, ich meine, die Rahmenbedingungen machen die Geschichte anstrengend, also unseren Job. Die Bezahlung ist nicht so schlecht, wie es immer behauptet wird, weil ein Berufsanfänger kriegt relativ gutes Einstiegsgehalt und das Gehalt steigt ja auch mit den Jahren.
Das heißt, das Gehalt ist gar nicht so, genau, also ich denke das auch manchmal, weil ich meine, geisteswissenschaftliches Studium im Theater zu arbeiten, das ist jetzt, da verdienen die Leute nicht unbedingt super viel.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem so, dass in den pädagogischen Berufen, das hatten wir auch mit Tanja besprochen, das ist ja trotzdem irgendwie ein Beruf, wo es auch relativ viel Burnout gibt, wo relativ viel Anstrengung auf euch kommt. Ihr seid sehr belastet. Wo kommt die Anstrengung her? Das frage ich mich oft. Also
die Anstrengung ist tatsächlich, dass die Kinder Vollzeit betreut werden in den Einrichtungen.
Da kommt viel von der Anstrengung her.
Ja, genau. Und durch die Anstrengung werden Mitarbeiter krank. Die Mitarbeiter müssen einspringen, arbeiten zum Teil alleine mit 25 Kindern und das ist dann so ein Rattenschwanz. Und irgendwann halten das die Mitarbeiter nicht mehr aus.
Was könnte man da machen?
Weniger Kinder in den Gruppen.
Einfach weniger Kinder in die Gruppen tun. Hat sich das auch verändert? Sind da mehr oder weniger Kinder jetzt mittlerweile?
Es ist immer das Gleiche.
Es ist immer das Gleiche, nur dass sozusagen jetzt ganztags und vorher halbtags war.
Genau.
Das ist das Problem sozusagen. Ja. Man müsste da eigentlich was verändern strukturell.
Genau.
Diese strukturellen Entscheidungen, bist du da einbezogen?
Die strukturellen Entscheidungen habe ich nicht in der Hand. Das sind alles Vorgaben vom Freistaat Bayern oder vom Referat für Bildung und Sport. Also da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann nicht sagen, wir reduzieren die Gruppenstärke auf 18 Kinder. Das wäre wunderbar.
Nee, das kannst du nicht machen.
Das kann ich nicht bestimmen.
Aber wirst du eingeladen, in so Strukturdiskussionen daran teilzunehmen?
Ja, da bin ich immer mal wieder eingeladen worden und ich habe da auch am Anfang teilgenommen, recht euphorisch. Ich habe aber gemerkt, dass ich da nichts bewirken kann. Ich kann mir das anhören und ich kann da auch sagen, nee, kommt bitte zu uns in die Praxis und schaut es euch an. Aber es hat in all den Jahren nichts bewirkt.
Nichts verändert. Und bist du dann da allein eingeladen und seid ihr mehrere Leitungen oder sind es mehrere
Leute, die eingeladen? Ja, da sind die Leitungen eingeladen, genau.
Tut ihr euch zusammen? Also seid ihr sozusagen zusammengeschlossen, wenn ihr jetzt eure Leitungsklausuren habt oder so? Tut ihr euch politisch zusammen? Weil im Prinzip betrifft euch das ja stark. Ne? Also
ja,
ihr könntet
also
euch ja sehr stark,
genau.
Ihr könntet ja laut werden, weil das ist ja im Prinzip auch das, warum wir hier sitzen.
Ja.
Es ist ja was, wo man sagt, Angefangen hat es nämlich damit, dass Barbara gesagt hat, als Corona war, ich habe das, glaube ich, auch schon in irgendeinem Podcast angekündigt, und ihr Bruder ist Journalist, und da hat sie gesagt, fragt mich eigentlich auch mal jemand, fragt uns mal jemand, bevor irgendwie die Zeitung und alle äußern sich zu diesen Corona-Maßnahmen in den Einrichtungen, und du hattest das Gefühl, du kommst nicht so richtig zu Wort, ne? Also man will nicht richtig deine Erfahrung, und die ist ja nun reichhaltig, hören. Ist das so ein Gefühl, was du hast?
Das ist schon so. Also am Anfang meiner Laufbahn habe ich mich politisch engagiert auch, ja. Und irgendwann hat dann eine Kollegin zu mir gesagt, weil mich das zermürbt hat, ja, die dann zu mir gesagt, Barbara, du kannst die Welt nicht verbessern. Und mein Engagement wurde immer weniger und immer weniger, und ich habe dann auch festgestellt, dass die Solidarität unter den Leitungen nicht groß genug ist, als dass wir irgendwie was bewegen könnten.
Schade.
Ja. Ja. Ja, das ist leider so.
Und das heißt, als du jung warst, hast du dich politisch engagiert, und dann
wurde es immer weniger, ja.
Aber würdest du gerne, also ich meine, du trittst ja jetzt hier heute in Erscheinung, das heißt, du scheust dich überhaupt nicht, in Erscheinung zu treten, natürlich nicht. Ich meine, würdest du auch gerne mehr in der Presse, in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten? Würdest du gerne was sagen? Also wie damals bei Corona, wo du das gesagt hast, hat mich irgendwie sehr bewegt, wo ich so dachte, ja, man liest einfach und hört einfach. Das war ein bisschen auch hier der Startpunkt für diesen Podcast, weil ich denke, man hört euch einfach wenig. Also man hört doch dann eher das Verwaltungsreferat als die Erzieherinnen und die Leiterinnen sozusagen.
Ja, ja.
Würdest du gerne mehr sprechen? Würdest du gerne mehr von deinen Erfahrungen teilen, auch öffentlich? Oder hast du das Gefühl, es ist okay, so wie es ist?
Ist natürlich nicht okay, so wie es ist. Ja. Nee. Also ich würde es gerne teilen.
Ja? Ja. Aber ihr werdet nicht, wirst du angefragt, also wirst du mal von der Presse angefragt?
Nein.
Oder wurdest du in Corona-Zeiten mal angefragt?
Nein.
Du verfolgst sozusagen, du liest deine Zeitung, nehme ich an, ne? Süddeutsche, Taz, was man so liest. Und verfolgst diese Berichterstattung, und findest du da deine Arbeitskolleginnen wieder auch?
Ich glaube, ich habe mal einen kleinen Absatz in der Süddeutschen gelesen, aber das war es schon. Also es war so mini, dass ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann.
Das heißt, es wird immer auf der Metaebene diskutiert, ohne dass man euch
richtig
als Mikrofon oder irgendwie mal interviewt. Und ihr wärt aber bereit, also du wärst bereit.
Auf jeden Fall.
Wie kommt das? Wie kommt das, dass ihr nicht gefragt werdet? Was glaubst du, woran liegt das? Ich meine, 38 Jahre Berufserfahrung, 30 Jahre Leitungserfahrung. Und du bist nicht gefragt worden von der Presse, noch nie, oder?
Ich glaube, es liegt daran, dass Kinder keine Lobby haben. Die Kinder haben eine Durchlaufzeit von 3 Jahren. Und ich glaube, dass diese politische Ebene oder die Verwaltungsebene sagt, okay, die sind da 3 Jahre im Kindergarten, dann kommen sie in die Schule. Was sollen wir uns da groß aufmandeln? Was sollen wir da groß nachfragen? Passt schon.
Stimmt, aber über Kinderbetreuung wird ja viel geschrieben.
Ja.
Also ich lese ja viel geschrieben,
ja,
ne?
Aber es geht wirklich tatsächlich nur um die Betreuung. Es geht nicht um die Qualität der Betreuung. Es geht darum, dass die Wirtschaft will, dass möglichst viele Mütter auch wieder in den Beruf einsteigen, und zwar möglichst schnell.
Oder
viele müssen natürlich, weil wer kann sich denn hier noch ein normales Leben leisten, wenn du nicht arbeitest?
Das heißt, es geht hauptsächlich um die Betreuung und nicht um die Qualität. Auch in der Berichterstattung in der Presse. Also es geht immer um diese wirtschaftlichen Faktoren.
Genau.
Eltern sollen wieder in den Beruf kommen.
Genau.
Kinder sollten betreut werden.
Und wie ist völlig egal.
Wer es macht, scheint ja auch egal zu sein, wenn man euch nicht hört. Also wer das...
Genau, es wird eine Kita nach der anderen aus dem Boden gestampft. Es werden jetzt pädagogische Assistenzkräfte eingesetzt, die als Quereinsteiger dann die Ausbildung noch draufsetzen. Die müssen aber einen Beruf haben. Also das sind keine Schulabgänger oder so, sondern die haben vorher schon mal in einem anderen Beruf gearbeitet. Der muss aber nichts mit Pädagogik zu tun haben.
Was hältst du davon?
Ich finde es halt schwierig, weil ich meine, es ist ein bisschen unfair denen gegenüber, die eine vernünftige Ausbildung haben. Und wie gesagt, es geht dann letztlich nur darum, das Personal herzukriegen und die Kitas am Laufen zu halten, damit die Wirtschaft am Laufen gehalten werden kann.
Also wirklich sozusagen ein wirtschaftlicher Faktor und immer wieder diese Abstriche an der Qualität, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, wenn man sich anguckt, was die Kita alles leisten soll, ja auch für die Kinder. Ne? Okay, das heißt, in der Öffentlichkeit kommt ihr eigentlich nicht zu Wort mit eurer Erfahrung, obwohl die ja eigentlich maßgeblich ist, um das zu beurteilen, was sich da gerade abspielt. Ne? Das ist ja dann praktisch ein strukturelles Problem, wo die Qualität weiter runtergeht. Und du würdest auch sagen, das betrifft jetzt nicht nur Bayern, sondern das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das ist wahrscheinlich...
Das ist bundesweit.
Bundesweit. Mhm. Und darüber sprecht ihr auch untereinander oder gewerkschaftlich oder gibt es irgendeinen Ort, wo sozusagen ihr als Menschen aus der Praxis gebündelt seid und Forderungen aufstellen könntet oder euch Gehör verschaffen könntet oder gibt es das eigentlich gar nicht?
Es gibt es schon, aber zu wenig. Und es sind zu wenig Leute, die sich dort eben zusammentun und da nochmal massiver auftreten.
Weil ihr ja wahrscheinlich auch sehr ausgelastet seid zurzeit mit dieser Krise. Ihr habt ja praktisch keine. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Real.
39. Ich arbeite 39 Stunden und ich versuche auch so wenig Überstunden zu machen wie nur möglich, weil das bringt nichts.
Und das ist auch bei deinen Mitarbeitern so sozusagen.
Ja, genau.
Es gibt aber wirklich dieses große Problem der Mitarbeiter, was du hast. Und da hattest du mal erzählt, es gibt auch Schwierigkeiten mit der Anerkennung. Ne? Das heißt, du hast Bewerberinnen aus dem Ausland auch, die auch die Qualifikation haben, die du dann aber nicht einstellen kannst. Ne? Das fand ich auch noch einen ganz interessanten Punkt.
Genau, also die haben einen pädagogischen Hintergrund. Und dann muss man da einen Antrag stellen eben auf Anerkennung und viele bekommen das nicht. Und da werden eben immer nur die Papiere angeschaut und nicht der Mensch, weil der Mensch kommt ja mit seiner Persönlichkeit in die Einrichtung und manche haben es drauf und manche haben es nicht drauf. Und wenn jemand Herz und Verstand hat und einigermaßen ein bisschen Ahnung hat von Pädagogik, dann soll er doch bitte bei uns anfangen dürfen zu arbeiten. Ja, ohne dass man diesen Wahnsinns-Anerkennungsbürokratismus hat.
Da musstest du schon auf manche Mitarbeiterinnen verzichten, ne? Deswegen.
Ja, das ist richtig.
Ja. Und dann ist es sozusagen einfacher, es macht jemand eine berufsbegleitende Qualifikation, als dass eine Erzieherin aus Ungarn oder so zu dir kommen kann, selbst wenn sie Deutsch kann. Das ist einfacher. Und das vor dem Hintergrund, dass bei dir 15 Nationen im Kindergarten sind. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, weil du eigentlich Sprachen spielen ja eine Rolle. Ihr braucht ja eigentlich Fremdsprachen dann auch, ne?
Ja.
Wie ist das überhaupt mit Fremdsprachen? Alle mögen das ja so gerne, irgendwie diese zweisprachigen Kindergärten und die Fremdsprachen. Wie arbeitest du praktisch damit? Du bist ja jetzt kein besonders internationaler Kindergarten, hast du ja nicht, sondern einen ganz normalen, aber der ist international. Dann habt ihr sozusagen die Bücher und habt ihr auch Kinder, die dann kein Deutsch können, die zu euch kommen?
Wir haben Kinder, die kein Deutsch können, ja.
Wie funktioniert das?
Gut, Kinder lernen ja viel schneller als wir Erwachsenen. Das ist eigentlich toll. Ja. Und die sind ja so unbefangen, ja. Und wenn die aufeinander zugehen und so, das passiert alles automatisch. Das ist eigentlich super. Und ich profitiere auch von meinem Team, das ja auch international ist. Ja, ich habe eine Mitarbeiterin, die spricht Arabisch und die kann mir übersetzen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist Griechin, eine Spanierin. Also ich.
Ach super, du hast ein internationales Team für deine internationalen Kinder und ihr macht das alles
und
so.
Und ist das echt total schön, ja.
Ach super.
Wenn man dann Mitarbeiter hat, die auch eine andere Sprache sprechen und das finden die Eltern auch ganz toll, die eine andere Muttersprache sprechen. Ja,
klar.
Fühlen sich da aufgehoben.
Das ist einfach ein Abbild unserer Welt. Ne? Hattest du mal Lust, irgendwie einen Kindergarten zu gründen, einen anderen Kindergarten? Es gibt ja verschiedene Ausprägungen. Hattest du irgendwann mal den Grund, so als sehr selbstständige Frau mit der ganzen Erfahrung, okay, komm, ich gründ mir jetzt was?
Das hatte ich und das ist auch noch nicht so lange her.
Ehrlich?
Also hatte ich mal so einen Traum, dass ich mir einen Bauwagen kaufe und einen Waldkindergarten aufmache, weil ich der Meinung bin, dass die Kinder viel zu wenig draußen sind.
Oh, wie schön.
Ja.
Ich würde dir ein bisschen helfen.
Sehr schön.
Okay, das war dein Traum und dann?
Also den träume ich immer noch. Weiß ich nicht, vielleicht mache ich sogar noch.
Ja. Okay, das wäre dein Traum, Waldkindergarten mit dem Bauwagen.
Ich immer wieder träume ich davon, ja.
Ehrlich, und deine kleine Gruppe, einfach du?
Ja, und mit den kleinen Gummistiefel-Manschgallen
erkunden. Und dann einen kleinen Kindergarten, nicht so einen großen, wie du hast, sondern irgendwas Kleines, Feines. Und
genau.
Einfach immer draußen sein.
Ja, so ein bisschen familiär und das könnte ich mir gut vorstellen.
Glaubst du, also das wäre sozusagen der Weg, du hast ja wirklich dieses Streben zu selbstständig. Du möchtest diese jungen Menschen, du möchtest deine Tochter, die ganzen kleinen Kinder, die um dich, diese Hundertschaften ja praktisch, die durch deine Hände gelaufen sind, zu kleinen selbstständigen Wesen offensichtlich erziehen. Es fängt an beim Tischdecken, beim Anziehen, Gummistiefel, Handschuhe, was mache ich zuerst, wie gehe ich auf die Toilette? Und dann wäre sozusagen der Waldkindergarten das absolute, also das ist für dich was pädagogisch sehr wertvoll ist sozusagen.
Ja.
Warum glaubst du, dass das so eine tolle Form ist?
Ja, weil die Kinder da einfach mehr Eigeninitiative ergreifen müssen. Die müssen erstmal selber überlegen, was mache ich denn da draußen jetzt mit den Sachen? Wir haben da nicht so viel Spielsachen und keine Bücher und was weiß ich, Lego-Zeugs, sondern da ist einfach nur die Natur und da müssen sie lernen, mit den Sachen auszukommen, die sie vorfinden. Mhm. Und ich glaube, da wird es einfach sehr viel Neugierde geweckt. Und dann einfach auch so diese Fähigkeit, sich mit wenigen Dingen auch intensiv auseinanderzusetzen. Ja?
Ja.
Oder einfach auch mal so überlegen, was kann ich jetzt mit den ganzen Ästen anstellen?
Mhm.
Ja. Ja, so dieses...
Ja, auch dieses, was du gerade gesagt hast, mal wieder was aushalten.
Ja.
Weil genau. Ich meine, dann regnet es auch mal.
Dann regnet es.
Oder es ist 0 Grad, es ist kalt.
Und ich muss das aushalten, dass ich jetzt mal kein Handy irgendwo in der Ecke habe und kein Lego.
Aha.
Und niemand, der mich jetzt bespaßt, sondern ich muss mal schauen, wie ich selber klarkomme.
Ja, das wäre sozusagen, das glaubst du, wäre ein guter Weg in die Zukunft.
Ja.
Weil apropos Handy, da haben wir gar nicht drüber gesprochen,
stimmt.
Aber das ist wahrscheinlich was sich in den letzten 30 Jahren
ganz schlimm
stark verändert hat, ne?
Also ich möchte da was sagen.
Ja, dafür bist du hier.
Es gibt ja jetzt für die Kinder wegen schon Handyhalterungen.
Und für die Eltern oder für die Kinder?
Ja, für die Eltern. Also die Eltern schieben den Kinderwagen und sprechen mit ihrem Handy. Und das Kind sitzt im Kinderwagen und muss sich wahrscheinlich denken, mit wem spricht meine Mutter? Die Kinder, deren Eltern viel mit dem Handy machen oder mit dem Tablet, die haben schon leicht gestörtes Bindungsverhalten.
Ja. Okay, wie merkst du das?
Die können sich nicht mehr so einlassen auf Menschen oder Sachen.
Okay.
Weil die Mutter, die ja mit dem Handy spricht, ist ja mit was anderem beschäftigt und nicht mit mir. Die ist ja abgelenkt. Und so die Kinder, merkt man, lassen sich auch sehr schnell ablenken oder sind nicht mehr in der Lage, sich über einen längeren Zeitraum mit irgendwas zu beschäftigen. Es wird immer, wie beim Handy gedattelt wird, so wird auch beim Spielen gedattelt. Ja, von einem Spiel zum nächsten, von einem Buch zum nächsten. Aber sich mal eine halbe Stunde hinsetzen und dabei zu bleiben, Katastrophe.
Und das ist unterschiedlich bei den Kindern? Also merkt man da wirklich Unterschiede?
Ja. Aha. Also man merkt einen Unterschied, in welchen Familien das Handy eben häufig benutzt wird und wo es eben weniger häufig benutzt wird.
Mhm.
Das merkt man total.
Wahnsinn. Und wie ist es bei euch in der Einrichtung? Was habt ihr an digitalen
Medien? Wir haben auch Tablets und es gäbe auch Dinge, die wir da mit den Kindern machen könnten.
Mhm.
Aber A, fehlt uns die Zeit und B, denken wir, es wird sowieso zu Hause viel am Handy und am Tablet gemacht. Das müssen wir jetzt nicht auch noch machen.
Also ihr macht sozusagen Detox.
Genau.
Digital Detox macht ihr im Kindergarten,
ja.
Du hast immer jetzt davon gesprochen, da reagiere ich immer innerlich so ein bisschen drauf, dass die Mütter, die mit dem Kinderwagen sind, die Mütter mit dem Handy und der Halterung und so. Und innerlich denke ich mal, es sind ja die Mütter und die Väter, aber sind es die Mütter und die Väter oder spielen die Väter wirklich keine Rolle in der Kindererziehung?
Die Väter spielen schon eine Rolle in der Kindererziehung, aber immer noch zu wenig.
Ja.
Also hier ist das kinderreichste Viertel von München.
Mhm.
Und ich sehe, wie gesagt, viel mehr Mütter mit Kinderwagen als Väter mit Kinderwagen. Es ist so.
Es ist so.
Aber ich merke zum Beispiel im Kindergarten, dass da auch jetzt die Väter sich mehr für ihre Kinder einsetzen. Also früher war es absolut unüblich, dass Männer Kinder in den Kindergarten bringen oder abholen.
Aha.
Da war man schon ein Exot, ja. Wenn man als Mann in die Kita kommt, dann, das weiß ich noch, das war immer ganz außergewöhnlich, wenn ein Vater sein Kind gebracht hat. Das ist heute völlig normal.
Ja, aber
und das finde ich schön.
Seit wann hat sich das verändert so?
Also das ist noch gar nicht so lange, ich würde sagen 10 Jahre.
Aha, okay.
Mhm.
Seit 10 Jahren, aber es sind noch viel zu wenige, aber langsam verändert sich das. Das heißt, wir kommen zu einer mehr ausgewogeneren Erziehung.
Genau.
Schön, das ist wahrscheinlich was auch für die Kinder gut ist, ne?
Mhm. Mhm.
Ja. Ja, Mern Barbara, super. Dann glaube ich, wir haben ziemlich viel erfahren über Kindererziehung und vor allen Dingen über Selbstständigkeit und so ein bisschen deine Lebenswerte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es hauptsächlich, man geht seinen Weg, man bleibt selbstständig als Frau auch.
Und unabhängig.
Und unabhängig.
Ja, ganz wichtig.
Genau, unabhängig geht man seinen Weg. Und ja, das passt natürlich dazu, dass du irgendwann in deinem Bauwagen deinen Waldkindergarten haben wirst. Unabhängig, frei und selbstständig. Ja, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir sehr, dass du das irgendwann hast. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir haben uns gefreut, dass ihr da wart. Und ich hoffe sehr, dass jetzt mal der ein oder andere Journalist oder der ein oder andere Ministerium viel, viel mehr solche klugen Frauen wie Barbara zu Wort kommen lässt und sie nach ihrer Meinung fragt, bevor sie ihre ganzen Ideen umsetzen, ohne die Praktikerinnen zu fragen, die jeden Tag im Kindergarten stehen und sehr, sehr viel Verantwortung tragen für ihre Mitarbeiterinnen, für ihre Kinder und für uns alle damit natürlich. Tschüss, Barbara.
Tschüss, Yvonne.
Das war Wir sind klasse. Ich hoffe, ihr konntet für euch irgendwas mitnehmen. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Podcast-Gast oder zu dem Drumherum, dann findet ihr alle Infos auf www.wirsindklasse.com. Ihr könnt uns gerne folgen auf Facebook oder Instagram. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, info@wirsindklasse.com, wenn ihr uns ein Feedback hinterlassen wollt, worüber wir uns wahnsinnig freuen würden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss.